Ich lese uns ein paar Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Die stehen kurz vor dem Predigttext und gehören sicherlich ganz eng zusammen. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren.
Liebe Geschwister, zu den Bibelabschnitten, die mir immer wieder lebendig vor Augen stehen, gehört die Bergpredigt. Wir haben heute schon daraus gehört, die Seligpreisungen, vielleicht die bekannteste Stelle. Aber noch bekannter ist das Vaterunser, über das ich hier auch letztes Jahr gesprochen hatte. Alles ist in diesem Abschnitt, der überschrieben war. Jesus ging dort auf einen Berg oder eine Anhöhe und die Jünger setzten sich und hörten. Diese Bergpredigt findet sich gleich am Anfang, bald nachdem Jesus angefangen hat, öffentlich aufzutreten, seine Jünger zu berufen, in der Synagoge zu lehren und Kranke zu heilen. Ihr wisst, 30 Jahre lang hatte zu Hause beim Vater in der Zimmermannswerkstatt mitgearbeitet und dann erst ist er öffentlich aufgetreten. Als erstes spricht hier Jesus dort dieses achtmalige Selig. Wir haben es gerade im Einzelnen alles gehört. Jedes Mal wird dort eine Situation genannt, in der sich Menschen befinden oder eine Einstellung, die sie mitbringen. Und dann folgt eine wunderbare Verheißung. So auch selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dabei denken wir Menschen oft genug genau umgekehrt. Es wäre auch nicht jeder einverstanden mit diesem Team, das sich Jesus dort zusammengestellt hat. Vielleicht würden wir Mitarbeiter nach anderen Kriterien aussuchen. Und viele haben sich gewundert, dass diese alle, die aufgezählt sind, bei Jesus eine Chance haben, wie zum Beispiel die geistlich Armen. Aber Jesus lässt keinen Menschen dort stehen, wo er ihn vorgefunden hat. Er greift dann etliche Gebote auf, er erklärt und vertieft sie. Auch über das Beten sprach er ja ausführlich. Heute nennt man das alles Jüngerschaftsschulung. Erst einmal die theoretischen Grundlagen und dann 3 Jahre Praxis, als die Jünger mit ihm unterwegs waren. Wunderbar, wenn dann jeder weiß, was er zu tun hat. Erstens, zweitens, drittens. Oder nehmen wir unsere heutigen Gesetzbücher, dann würden wir sagen Paragraph X, Paragraph Y und Paragraph Z. Das ist schon genau zu beachten. So funktioniert das Leben in unserem Staat. Und so funktionierte auch das Leben der Pharisäer und Schriftgelehrter und vieler frommer Menschen. Jesus setzt dagegen anders an. Bevor er sagt, was alles zu tun und zu beachten ist, gibt er seinen Jüngern einen Zuspruch. Er gibt ihnen etwas mit auf den Weg, was kaum zu fassen ist. Ihr seid ganz wichtige Leute. Auf euch kommt es entscheidend an, denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Hören wir einmal hinein, dort wo Joachim aufgehört hat. Vers 13 folgt dann bis Vers 16 aus Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man setzt sie auf einen Leuchter, damit sie allen im Haus leuchtet. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, ob wir solche Menschen der Tat sind. Oft denken wir ja, das Reden, das gesprochene Wort sei viel entscheidender. Nun, ihr wisst ja, wie das mit Reden ist. Wen nehmen wir ernst? Für die meisten spielt es eine ganz entscheidende Rolle, wer etwas sagt. Ich glaube sogar, dass dieses Wer für viele Menschen wichtiger ist als die Begründung, die ihnen mitgeliefert wird. Einfach, weil wir unsere Leute haben, denen wir vertrauen. Damit andere uns vertrauen können, deshalb sind diese Taten so wichtig. Damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bevor wir ihnen etwas über den Erlöser erzählen, wollen sie sehen, wie viel von dieser Erlösung in unserem Leben deutlich wird. Bevor wir ihnen etwas von Gottes Liebe erzählen, verschaffen sie sich einen Eindruck, ob sie in uns geliebte Menschen vor sich haben oder welche, die hartherzig sind, wie im Beispiel der Schalksknecht und manche anderen. Damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben verschafft uns also das Recht, oder sollten wir besser sagen, die Möglichkeit, erst gehört zu werden. Unser Leben macht unsere Worte interessant. Menschen spüren, ob wir einen festen Grund haben, auf dem wir stehen. Gerade in unserer Zeit wird diese Frage, wo so vieles erschüttert wird, nach dem festen Grund interessant. Einer, der einen festen Grund hat, auf dem er steht, wohlgemerkt nicht jemand, der innerlich erstarrt ist und deshalb sich nicht bewegen lässt, sondern einer, der einen sicheren Grund hat, auf dem er steht und deshalb getrost Schritte machen kann. Solch ein Mensch ist einer, an den wir uns halten können. Einer, von dem es lohnt, mehr zu hören. Von den guten Werken ist im Rest des Kapitels die Rede. Da heißt es etwa, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht vom Schwören, und von der Feindesliebe ist die Rede und von manchem mehr. Wir selbst sind nämlich das Buch, in dem die Menschen lesen, so hat es Paulus einmal ausgedrückt. Wenn wir noch einmal auf den festen Grund zu sprechen kommen, dann wird der Schluss der Bergpredigt noch einmal interessant. Das spricht Jesus nämlich von dem Hausbau. Davon, ob du dein Leben auf Felsen baust oder doch lieber auf Sand. Matthäus 7, 25 und 26 ist das. Die ganze lange Rede, die er gehalten hat, fasst er nämlich zusammen mit den Worten: Wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wer sie dagegen hört und nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Den Ausgang kennt ihr. Am Ende, also als Wasserströme kamen, fiel alles ein und der Fall war groß. Deshalb die Taten, das Leben nach seinen Worten und nach seinem Vorbild und letztlich auch das Leben mit seiner Hilfe und unter seiner Leitung. Anders können wir das gar nicht hinbekommen, nur aus uns heraus mit all unserem guten Willen. Das Leben unter seiner Hilfe und seiner Leitung. Und da er nicht mehr leiblich unter uns ist, hat er ja den Beistand verheißen. Also indem wir auf die feinen Zügel seines Heiligen Geistes hören, den er uns gesandt hat, damit er uns erinnert an vieles, was wir auch heute Abend gelesen und gehört haben und sonst in unserem Leben und was in den Liedern an Bibelworten aufgegriffen ist und ausgedrückt und vertont, dass es tief in unseren Herzen präsent ist. Sein Geist erinnert uns dran, auch an manches Zeugnis, an manches, was uns Menschen mitgegeben haben. So hatte Jesus das erklärt, bevor er zum Vater ging. Salz der Erde, Licht der Welt, ja, mehr noch. Das Salz der Erde, das Licht der Welt. Heute haben wir ja eine Vielfalt von Wahrheiten, also so hatte man früher nicht gedacht, als ich zur Schule ging oder anfing in meinem Beruf. Aber deine Wahrheit und meine, alles steht so nebeneinander. Unser Herr ist gekommen, er hatte gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so auch seine Jünger, die weitergeben, was er gebracht hat, die auf ihn zeigen, den Weg zum Vater. Deshalb das Salz der Erde, das Licht der Welt. Ein anderes haben wir nicht, was wirklich diese Bezeichnung verdient. Was für eine wunderbare Berufung. Was für eine erfüllende Bestimmung. Das steht noch nicht einmal drin, ihr solltet sein, bemüht euch also. Nein, ihr gehört zu mir, darum seid ihr. So spricht es Jesus seinen Jüngern zu. Natürlich gilt es dann auch, unsere Bestimmung mit seiner Hilfe zu leben. Sonst ist das Salz nämlich zu nichts mehr Nutze, als dass man es wegschütte und es von den Leuten zertreten lässt. Ein hartes Wort, so hoch und erfüllend unsere Berufung ist auf der einen Seite, so erschütternd ist diese andere Anmerkung auf der anderen Seite. Diese Anmerkung, die Jesus unmittelbar nach dem Wort vom Salz der Erde spricht, so nichts mehr nütze. Es ist so ähnlich wie im Weinstockgleichnis. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, bringt ihr viel Frucht. Ohne mich dagegen könnt ihr nichts tun. Und auch hier ähnlich deutlich. Jesus ist da gar nicht zimperlich. Mit ihm kommt eine neue Zeit. Aber die guten Ordnungen, die Gott gegeben hat, die werden mit ihm nicht aufgelöst, sondern gerade durch ihn erfüllt. Unmittelbar im Vers nach unserem Predigtabschnitt erklärt er das. Er erklärt es, bevor er von den Geboten spricht und davon, wie sie gemeint sind und wie sie zu leben sind. Denn ich sage euch, so schließt er seine Zwischenbemerkung, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr das nicht ins Himmelreich kommen. Sollen wir nun in Wettbewerb treten, um besser zu sein als andere, um besser zu sein sogar als die frömmsten Menschen ihrer Zeit? Ich denke, wenn wir unser Gutsein im Wettbewerb leben würden, dann würde es zu einer echten Last. Jesus meint dagegen etwas anderes, jedenfalls soweit ich das verstehe. Wenn wir eine bessere Gerechtigkeit brauchen als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, um überhaupt ins Himmelreich zu kommen, so hat er das ja genannt, beschrieben. Wenn das so aussieht, dann gilt es doch ganz entscheidend darauf zu achten, wen wir uns als Vorbilder nehmen. Die mit den großen Namen, mit Amt und Würden, die mit hohen Buchauflagen oder Einschaltquoten. Wenn wir uns daran hängen, dann müsste es doch stimmen, dann müssten wir doch auf dem richtigen Weg sein. Manch einer fühlt sich damit doch ganz gut sicher. Nun, ihr wisst es, der Weg zum Himmel ist der schmale Weg. Immer noch Bergpredigt. Man wundert sich, was da alles reingepackt ist, Matthäus 5 bis 7. Der schmale Weg und die enge Pforte, und es sind nur wenige, die ihn gehen. Kapitel Matthäus 5, 13 bis 14, weil manche ja mitlesen in ihrer Bibel. Der Mainstream unserer Zeit ist unendlich beliebt. Wer möchte nicht dazugehören? Aber Vorsicht, wer das Himmelreich als Ziel hat, der braucht sich zwar nicht aus Prinzip abzuwenden von dem, was heute gerade so dran ist. Wir sollten keine komischen Sonderlinge werden. Wir sollten auch nicht alles verdächtigen, was in Gottes Schöpfung sonst noch lebt. Aber wir dürfen uns auch nicht einfach dranhängen. Wir sollten nicht um jeden Preis dazugehören wollen. Wenn die Mainstream-Welt, also die große Mehrheit, als Leitstern, der wird nämlich gerade nicht ans Ziel kommen. Denn breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hingehen. So viel zur hochgeschätzten Mehrheit, die ja schwanken kann, je nachdem, in welcher Zeit, in welcher Gesellschaft wir gerade leben. So respektvoll wir mit unseren Mitmenschen auch umgehen wollen, so sehr wir ihnen in der Liebe Gottes begegnen, so sehr wir sie segnen, als Leitstern sind sie in ihrer Gesamtheit nicht geeignet. Es geht da ja nicht nur um die Frage, an wem orientierst du dich? Ich denke, wir müssen uns vor allem müssen wir eins klären: Wem willst du gefallen? Wir haben sie ja auch, den Menschen, von denen wir gerne anerkannt werden, deren Lob uns besonders gut tut und deren Verachtung uns schmerzt. Wem willst du gefallen und wem willst du auf keinen Fall missfallen? Wenn wir uns das nicht klar machen, dann entstehen Abhängigkeiten. Nachfolge Jesu kostet immer auch einen Preis. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Oder willst du es dir mit keinem verscherzen? Nur mit keinem verscherzen bedeutet, als Salz wertlos zu sein. Das Salz bringt ja gerade die Würze in die Suppe oder zum Konservieren mag es dienen. Wenn wir so sind wie alle anderen, dann haben wir keine Salzeigenschaft. Du kannst also nicht beides gleichzeitig haben. Jesus spricht von einer super Berufung und von einer überaus erfüllenden Bestimmung, Salz der Erde und Licht der Welt. Bist du dabei? Oder hörst du nur zu und orientierst dich die Woche über an all den Menschen um dich herum? Nun, Jesus stellt diese Frage so gar nicht. Er geht einfach davon aus, dass diejenigen, die mit ihm sind, Licht und Salz sind. Meistens wird ja gepredigt, ihr sollt Salz sein, ihr sollt Licht sein. Dabei kommt der Appell an unser Verhalten erst am Ende. Lasst euer Licht leuchten. Vor allen Dingen steht da erst einmal, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Das will uns Jesus mitgeben. Solange wir nämlich nicht wissen, wer wir sind, können wir auch schlecht leben, was wir sind. Ganz viel Zuspruch steht immer am Anfang des Evangeliums, wenn Jesus in unser Leben tritt. Aber dann kommt auch das Leben als Jünger, damit wir nicht einfach in so eine Gefühlssoße, wir sind geliebt und alles ist in Ordnung, ich bin gut, du bist gut, damit wir da nicht einfach nur mitschwimmen. Ihr seid geliebte Kinder Gottes, deshalb lebt auch als Kinder des Lichtes, so hat es Paulus einmal geschrieben. Wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. Zuerst sind wir bei Jesus angenommen und dann gilt es, dieses neue Sein in ihm zu leben. Und wie sieht das nun aus mit der praktischen Seite? Worte hören und tun? Soll ich das heute nur andeuten? Soll ich heute nur über das Grundsätzliche predigen? Vielleicht ja, im Grunde genommen. Aber ohne Übungsfeld wäre es ja uninteressant. Deshalb ein erstes Stichwort. Vielmehr will ich nicht anhängen. Der Praxisteil geht los mit den Worten, dass den Alten gesagt war, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Haben wir da richtig gehört mit all den Ausführungen zu unserem Miteinander? War das Ausgangsgebot nicht, du sollst nicht töten? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nun, auch Worte können einen Menschen vernichten. Auch Worte können es einem Menschen unmöglich machen, sich in einem Kreis angenommen zu fühlen oder auch dort zu leben. Auch Worte können einen Menschen dahin bringen, dass er sich nichts mehr zutraut und auf einmal irgendwie lebensuntüchtig wird. Jesus geht es darum, dass du in Ordnung bringst, was du an Beziehung zerstört hast. Und uns allen passiert es hier. Oder wir werden verletzt eigentlich täglich und wir verletzen auch andere mehr oder weniger, dass wir Dinge in Ordnung bringen, bevor wir unsere Gabe zum Altar bringen oder weiter Gottesdienst feiern, wie immer. Letzten Sonntag, bevor ich predigte, musste ich etwas in Ordnung bringen, anrufen, wo was zwischen einem Bruder und mich getreten ist. Ich dachte, anders geht das nicht. Es ist befreiend. Wir feiern dann anders Gottesdienst, wenn wir mit ihm und mit den Mitmenschen in Ordnung sind. Dabei kann man endlos über Einzelfragen diskutieren. Wer hat recht? Muss ich mich überhaupt entschuldigen oder hat der andere sich falsch verhalten? Ich denke, wenn die Liebe in unserem Herzen ist, dann sind die meisten Fragen schnell geklärt. Nimm dir einfach vor, den anderen aufzuerbauen. Geht dazwischen, wenn einer über den anderen ablästert. Aufbauen ist nämlich das Gegenteil von du Narr oder du Nichtsnutz, von abwertendem Reden. Nimm dir gezielt vor, den anderen aufzubauen. Es ist eigentlich eine wunderbare Aufgabe. Man kann sie sich vornehmen bis zum nächsten Mal oder bis man das nächste Gebot betrachtet. Wenn du so durch die Woche gehst, dann wirst du an der Stelle schon mal bestimmt Licht und Salz sein und auch so erlebt werden. Amen.